Letzten Sommer hatten wir einen Buchevangelistenfeldzug. Es waren etwa 16 junge Leute anwesend. Wir hatten einen großen Segen bei diesem Feldzug. Und ich möchte eine Erfahrung erzählen im Zusammenhang mit dem Wort, das wir heute studieren werden. Ich habe die Gewohnheit, Autostopper mitzunehmen. Und so nahm ich auch an jenem Feldzug einen jungen Mann mit. Wir waren bald in einem religiösen Gespräch und er erzählte mir dann, dass er für eine Mission arbeite. Ich sagte, ja, ich auch. Und er wollte immer mehr wissen und so haben wir abgemacht, dass ich in einer Stunde bei ihm zu Hause sein werde und dass wir dann miteinander einige biblische Fragen studieren. Wir haben dann bis Mittag eine gesegnete, schöne Bibelstunde miteinander gehabt. Und dann am Schluss, bevor ich wegging, gab er mir das kleine Traktat. Was ist los? Was ist los? Spurlos verschwunden. Was ist los? Spurlos verschwunden. Und ich wusste sofort, um was es sich handelt. Ich habe diesem Mann gesagt, ich werde es über Mittag lesen und wenn er Zeit habe, wolle ich am Nachmittag nochmals vorbeikommen und dann wollen wir miteinander diese Frage ansehen. Ich werde heute Morgen mit euch die Texte durchnehmen, die ich mit jenem jungen Mann studiert habe. Und am Schluss der Predigt will ich dann erzählen, was für eine Wirkung diese Texte auf diesen Mann hatten. Nun, in diesem Büchlein geht es um eine unsichtbare, geheimnisvolle Entrückung der Gläubigen. Und ich will euch einige Sätze daraus vorlesen. Drunten in der Stadt war es noch schlimmer. Da war das reinste Verkehrschaos. Chauffeure waren einfach von ihren Autobussen und Personenwagen weggeholt. Auch viele Passagiere waren nicht mehr zu sehen. Die Straßenbahnen mussten anhalten und standen wie die Autos und Taxis in langen Schlangen in den Straßen. Diejenigen Fahrzeuge, die noch Chauffeure hatten, versuchten sich durchzuzwängen. Die Leute waren halb wahnsinnig, liefen umher und suchte nach ihren Angehörigen. Die Polizei stand machtlos. Von vielen Schiffen auf dem Meer sind Leute verschwunden. In der Geburtsabteilung des Krankenhauses sind alle Neugeborenen verschwunden und die Mütter jammern in ihrer Verzweiflung. Die Angestellten und Schwestern sind erschreckt, aber auch von ihnen sind einige weg. Auch im Altersheim sind einige Leute verschwunden. Und da ist ein Prediger, der predigt, auf einmal sind ein Teil seiner Leute weg. Nun sind es 3,5 Stunden, seitdem die ersten Meldungen gekommen sind. Aus dem fernen Osten kommt von Korea die am meisten Aufsehen erregende Mitteilung. Dort wird die Zahl der Verschwundenen auf mehrere Hunderttausend berechnet, darunter viele Soldaten der Vereinigten Streitkräfte und so weiter und so weiter. Da ist ein Mann auf dem Markt, bezahlt der Verkäuferin das Geld und gerade wenn er es loslässt, ist die Verkäuferin weg. Und so wird hier im ganzen Büchlein geschildert, wie da diese Entrückung stattfindet, wie plötzlich einfach ein Teil der Menschen weg sind, spurlos verschwunden. Geschwister, diese Lehren haben keinen anderen Urheber als Satan. Falsche Propheten, Verführer, die in die Welt hinausgehen, um die Menschen im Ungewissen zu halten und sie ins Verderben zu bringen. Wisst ihr, was dann in diesem Büchlein auch noch herauskommt? Wenn dann die Gemeinde weg ist und die Gläubigen weg sind, dann kann man sich nochmals bekehren. Das ist ein Grund, warum Satan solche Lehren in die Welt setzt. Und ein anderer Grund, die Juden müssen doch noch die Welt evangelisieren. Was haben wir Christen dann noch zu tun? Dann ist am besten, man lässt die Gemeinde weg, man lässt sie entrücken. Und dann haben dann die Juden ihren Platz, um die Welt zu evangelisieren. Das ist ein zweiter wichtiger Grund, warum diese Lehre aufgekommen ist und in allen christlichen Kreisen, in all diesen frommen Gemeinschaften, die wir heute antreffen, vertreten und gelehrt wird, obschon sie keinen einzigen Text in der Bibel haben, der so etwas lehrt. Ich möchte heute Morgen einige Texte lesen, sind ganz bekannte Texte, die viele von euch auswendig kennen, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns die gut merken, vielleicht sogar aufschreiben, und dass wir sie jederzeit zur Hand haben, um den Leuten zu zeigen, was Gottes Wort über Entrückung, über Wiederkunft Christi und diese Ereignisse lehrt. Den ersten Text lesen wir in 1. Thessalonicher 4 und dort von Vers 15 bis 18. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und überbleiben auf die Zukunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei, der Stimme des Erzengels, Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und überbleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen in der Luft und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. Vielleicht ein Nebengedanke. Ich werde noch einige hier in diesen Texten einflechten. Es gehört jetzt nicht zum Thema der Entrückung. Der Apostel Paulus schreibt den Thessalonichern: Tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Er spricht hier von den Angehörigen, die zurückbleiben, wenn sie ein liebes Angehöriges verloren haben. Wie wird heute an vielen Beerdigungen getröstet? Wird so getröstet, wie wir es hier lesen? Ist der Trost der, dass der Heiland wiederkommt und dann die gläubigen Toten in Christo auferstehen werden? Oder wird etwa so getröstet, nun habt ihr ein Engelein zu Rechten Gottes? Nun ist euer liebes Angehöriges bei Jesus? Das ist der Trost. Wenn ich wiederkomme, will ich euch zu mir nehmen. Der Trost, der hier gegeben wird. Nun hat der Apostel Paulus hier den Thessalonichern einfach seine Meinung über Entrückung, über Auferstehung geschrieben? Hat er etwas anderes geschrieben, als Christus es gelehrt hat? Er sagt hier im Vers 15, denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn. Er zitiert nicht seine Meinung, sondern er gibt hier in diesen Texten ein Wort des Herrn wieder. Und es ist ganz gut, wenn wir heute einmal auf den Spuren der Worte des Herrn gehen und suchen, was der Herr, was Jesus Christus gelehrt hat. Johannes 5, Vers 28 und 29. Verwundert euch des nicht, es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die Übles getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Ein Blatt weiter, Johannes 6, Vers 39. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Vers 40. Denn das ist der Wille des, der mich gesandt hat, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, habe das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Vers 44. Es kann niemand zu mir kommen, es sei dann, denn dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Gehen wir gerade noch weiter im Johannesevangelium Kapitel 14. Da haben wir die Texte, die alle Adventjungwächter auswendig kennen. Johannes 14, Vers 1 bis 3. Vers 2. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Sind die Gläubigen schon bei Jesu, wenn sie sterben? Warum muss der Heiland dann wiederkommen, um die Gläubigen zu sich nehmen, dass sie dann bei ihm sind, wenn sie schon dort sind? Nun, ich glaube, wenn der Apostel Paulus den Thessalonichern schreibt, ich sage das euch als ein Wort des Herrn, dann hat er ganz besonders auf Matthäus 24 hingewiesen. Und da lesen wir zuerst die Verse 30 und 31. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohn am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels zu dem anderen. Ich glaube, da haben wir dieses Wort des Herrn. Hier wird uns gesagt, die Engel kommen mit hellen Posaunen, alle Geschlechter werden heulen, werden sehen kommen des Menschensohn, er kommt in den Wolken des Himmels, und die Engel werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels zum anderen. Und im Thessalonicher haben wir gesehen, er kommt mit einem Feldgeschrei, mit der Stimme des Erzengels, mit der Posaune Gottes, der Herr kommt vom Himmel hernieder, die Toten werden auferstehen, die Lebenden verwandelt und miteinander dem Herrn entgegengerückt werden. Es handelt sich hier um dasselbe Ereignis, um dieselben Texte, die der Apostel Paulus den Thessalonichern geschrieben hat, wie Jesus sie in Matthäus 24 aufgezeigt hat. Einen anderen Text, vielleicht noch 1. Korinther 15, da haben wir ein sehr schönes Kapitel über die Auferstehung, und auch in diesem Kapitel hat es wunderbare Texte, die ganz klar zeigen, wie es vor sich gehen wird, wenn Jesus wiederkommt. Vielleicht auch hier noch ein Nebengedanke. Von Vers 12 bis 19 und von Vers 29 bis 34 zählt der Apostel Paulus mindestens ein Dutzend Dinge auf, die sinnlos wären, wenn es keine Auferstehung gäbe. In diesen Texten sagt der Apostel Paulus, wenn es keine Auferstehung gibt, die Auferstehung am jüngsten Tag, dann ist alles, was wir tun im christlichen Leben, sinnlos. Die Taufe ist vergebens, unser Glaube, unsere Predigt wäre eine Lüge, Christus wäre dann auch nicht auferstanden, erzählt eine ganze Reihe von Ereignissen und Dinge auf, die sinnlos wären, wenn es keine Auferstehung gäbe. Er sagt sogar, wenn es keine Auferstehung gibt, dann lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Könnte der Apostel Paulus so sprechen, wenn es doch noch etwas gäbe nach dem Tod, das sofort in den Himmel geht? Auf keinen Fall. Er schließt jegliche andere Hoffnung als die Auferstehungshoffnung aus, wenn wir diese Texte lesen. Und nun zu Vers 51, 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen, die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Und wenn dies Wort geschehen ist, wird es dann heißen, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Es wird keinen Tod mehr geben. Es wird die Zeit kommen, wo das Neue anbricht, wenn Jesus wiederkommt, um seine Gläubigen heim zu sich zu nehmen. Wir gehen zurück zu Matthäus 24. Vers 37. Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein mein Vater. Aber gleich wie es zur Zeit Noahs war, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohn. Denn gleich wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, tranken, freiten, ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah zur Arche einging, und sie achteten's nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohn. Wie war es bei der Sintflut? Noah hat gepredigt, die Menschen konnten sich entscheiden, für oder dagegen. Und dann kam der Moment, wo die Gnadenzeit abgelaufen war. Die Arche wurde geschlossen. Diejenigen, die die Botschaft angenommen haben, die waren drinnen und die anderen draußen. Und dann kam das Wasser. Die einen wurden angenommen, wurden gerettet, die Verlassenen kamen alle um. Und seht, Geschwister, das will der Heiland sagen. Es wird vor der Wiederkunft Christi sein wie vor der Sintflut. Und mit der Wiederkunft Christi wird es sein wie mit der Sintflut. Vers 40. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Wenn also Christus wiederkommt, einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Zwei werden auf der Mühle mahlen, eine wird angenommen, die andere wird verlassen werden. Verlassen werden bedeutet bei der Sintflut Tod und bedeutet bei der Wiederkunft Christi Tod. Angenommen bedeutet bei der Sintflut Errettung, bedeutet bei der Wiederkunft Christi Errettung. Nun kommen die Texte, welche gebraucht werden, um zu beweisen, dass die Wiederkunft, also dass die Entrückung dieser Tag etwas Geheimnisvolles sei, und die wollen wir miteinander lesen und dann sehen, ob da wirklich etwas von dem drinnen steht. Vers 42 und 43. Darum wachet, denn ihr wisset nicht, welche Stunde der Herr kommen wird. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, welche Stunde der Dieb kommen wollte, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus brechen lassen. Aha, der Heiland kommt wie ein Dieb, so ganz geheimnisvoll. Man merkt erst, dass der Dieb da war, wenn die Leute dann weg sind, wenn die Gläubigen weg sind. Will der Heiland das sagen? Will der Heiland vielleicht sagen, dass er stehlen komme, weil er hier mit einem Dieb verglichen wird? Will er sagen, dass er in der Nacht kommt, weil es hier heißt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht? Will er sagen, dass er mit bösen Absichten kommt? Wenn wir die Texte im Zusammenhang lesen, dann sehen wir ganz klar, welchen Zug des Diebes der Heiland hier als Vergleich nehmen will. Vers 42, das erste. Wachet, denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer Herr kommt. Es geht also um die Stunde. Vers 43, wenn ein Hausvater wüsste, welche Stunde der Dieb käme, dann würde er wachen. Vers 44, darum seid ihr bereit. Es geht um das Wachen. Des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meint, wie der Dieb, unangemeldet. Vers 45, welcher ist aber nun ein treuer und kluger Knecht, den der Herr gesetzt hat über sein Gesinde, dass er ihnen zur rechten Zeit Speise gebe. Und dann, Vers 46, selig ist der Knecht, wenn sein Herr kommt. Es geht immer um diese Zeit. Und der untreue Knecht, Vers 48, mein Herr kommt noch lange nicht. Vers 50, so wird der Herr des Knechtes kommen an dem Tage, da er es nicht versieht, und zu der Stunde, die er nicht meint. Haben wir hier den Zusammenhang? Der Heiland nimmt den Dieb als Vergleich. Ich werde wiederkommen zu einer Stunde, wo die Menschen überrascht sein werden. Aber nicht, um zu sagen, dass er stehlen komme oder geheimnisvoll komme. Denn genau in diesem Kapitel sagt er, wie er kommt. Mit großer Macht und Herrlichkeit. Mit allen seinen heiligen Engeln, mit der Posaune Gottes, die Gottlosen werden schreien. Wenn wir die Offenbarung studiert haben, dann haben wir gesehen, Offenbarung 19 am Schluss. Die Erschlagenen werden liegen über die ganze Erde. Im Jeremia heißt es, sie werden liegen, es wird sie niemand begraben, niemand mehr beklagen. Die Großen, die Kleinen, die Starken, die Schwachen, die Könige, die Freien, alles wird umgebracht werden. Und dann kommt Offenbarung 20, der Teufel ist gebunden. Warum ist er gebunden? Die Gläubigen sind weg und die Gottlosen sind tot. Und wann wird der Teufel wieder los? Wenn nach den 1000 Jahren das neue Jerusalem mit den Gläubigen kommt und die Gottlosen wieder auferstehen, ist Satan wieder los. Es ist so einfach, wie die Bibel uns dies zeigt. Nun, wenn Jesus wiederkommt, gibt es eine endgültige Trennung. Einen Schnitt durch die Familien, durch die Freundschaften, durch die Adventgemeinden, durch Hausgemeinschaften, durch ganze Völker hindurch. Die einen werden angenommen, die anderen werden verlassen werden. Ich glaube, dass es möglich ist, heute Morgen hier in dieser Versammlung zu sein, ohne bekehrt zu sein. Es weiß es kein Mensch. Wir können vielleicht sogar den Zehnten bezahlen, den Sabbat heiligen, dem Heiland scheinbar nachfolgen. Und die Gemeinde achtet uns als ein treues Glied in seiner Gemeinschaft. Wir können täuschen. Aber wenn der Heiland wiederkommt und den Strich zieht, dann wird niemand niemanden mehr täuschen. Dann wird er uns nur noch sagen, geh ein zu des Herrn Freude oder du Schalk. Seht, Geschwister, Matthäus 24 ist die Botschaft von der Wiederkunft Christi. Und da spricht der Heiland von dieser Trennung, die stattfinden wird, wenn er wiederkommt. Wenn wir ein Kapitel zurückgehen, in Matthäus 23, da haben wir 8-mal einen Ausspruch vom Heiland. 8-mal sagt er den Pharisäern und Schriftgelehrten, wehe, 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 euch. Wir wollen 2 von diesen Wehe lesen. Matthäus 23, Vers 25 bis 28. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüssel auswendig reinlich haltet, inwendig aber ist voll Raubes und Fraßes. Du blinder Pharisäer, reinige zum Ersten das Inwendige an Becher und Schüssel, auf das Auswendige rein werde. Der Heiland sagt zu den Leitern des Volkes damals, zu den Geistlichen, zu den religiösen Führern, ihr seid wie solche Schüsseln, die außen poliert sind. Und man macht den Knicks vor euch. Man achtet euch als die Leiter des Volkes in religiösen Fragen. Und wie sieht's inwendig aus? Voll Fraß. Außen schön poliert. Innen ist alles faul. Wenn Jesus wiederkommt, wird das alles aufgedeckt werden. Vers 27. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr gleich seid wie die überdünkten Gräber, welche auswendig hübsch scheinen, aber inwendig sind sie voller Totengebeine und Unflats. Als auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber inwendig seid ihr voller Heuchelei und Untugend. Liebe Geschwister, es lohnt sich nicht, ein falsches Spiel zu spielen. Heute vielleicht noch ja. Heute mag der eine oder andere einen Vorteil haben, wenn er fromm erscheint, wenn er als Christ auftritt. Er kann vielleicht eher sein Ziel erreichen, das er möchte. Aber wenn Jesus Christus wiederkommt, ihm müssen wir gar nichts vormachen. Er kennt unsere Herzen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Schnitt durch Adventistenfamilien hindurchgehen wird. Vielleicht ist der Vater bereit und die Mutter nicht. Vielleicht ist es eines der Kinder, das bereit ist. Vielleicht ist es alleine die Mutter. Ich glaube, das sind ganz, ganz ernste Worte, die Jesus hier gesprochen hat an uns alle. Ernst zu machen, denn nur das hat einen Sinn. Unser Leben vergeht. Wir verwelken wie die Blumen. Morgen sind wir nicht mehr da. Und wie schade, wenn wir die kurze Zeit nicht genutzt haben, Gott treu zu dienen. Gott wirklich so zu dienen, wie er es von uns in seinem Wort verlangt. Nun möchte ich euch bitten, schaut nicht in die Bibel. Jetzt möchte ich eine Frage stellen. Es nimmt mich Wunder, wer mir die Antwort gibt. Matthäus 23 hat der Heiland 8-mal Wehe ausgesprochen. Matthäus 24 spricht er über sein Wiederkommen. Und jetzt schaut nicht in die Bibel. Matthäus 25 erzählt er zwei Gleichnisse und eine Rede hält er noch mit den Gleichnissen und mit dieser Rede will er ganz kräftig unterstreichen, was er in Matthäus 24 gesagt hat. Und welche sind die Gleichnisse? 10 Jungfrauen, freut mich, viele haben es gewusst. Das zweite? Ja, wer weiß es? Wie? Von den Pfunden, von den Zentnern. Und dann, welches ist die Rede, die er hält? Er spricht wieder von seinem Kommen. Wenn aber des Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit und wird die Völker voneinander scheiden. Und was wird er sagen zu denen zu Rechten? Kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Geht ein zu des Herrn Freude. Und was wird er den anderen sagen? Wir wollen einmal die Texte miteinander ansehen. Vielleicht nur Vers 35 oder Vers 34 Matthäus 25. Da wird dann der König sagen zu denen zu Rechten, kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Und dann sagt er zu den anderen, Vers 46 vielleicht zusammenfassend, und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben. Gibt es noch eine Bekehrungsmöglichkeit, wenn Christus wiederkommt, mit all seinen heiligen Engeln, um Gericht zu halten, um die Völker voneinander zu trennen, um anzunehmen oder die anderen zu verlassen? Keine Möglichkeit mehr. Das sehen wir auch in den Gleichnissen. Wenn wir Vers 10 lesen, das Gleichnis der 10 Jungfrauen, und da sie hineingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür war verschlossen. Wir hören, wie sie an die Arche klopfen bei der Sintflut. Die Tür war verschlossen. Und hier, wie sie an diese Türe klopfen, wir haben jetzt Öl. Ich kenne euch nicht. Was sagt er ihnen, Vers 11? Zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf, Vers 13, darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welcher des Menschensohn kommen wird. Und jetzt Vers 14, gleich ein Mensch, der über Land zog, rief seine Knechte und tat ihnen seine Güter aus. Vers 19, über eine lange Zeit kam der Herr dieser Knechte und hielt Rechenschaft. Vers 21 sagte dem einen, Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh ein zu deines Herrn Freude. Vers 30, und den unnützen Knecht werft hinaus in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Auch Matthäus 13 hat der Heiland eine Anzahl Gleichnisse gebracht, und auch da hat es sehr wertvolle Gleichnisse in diesem Zusammenhang. Matthäus 13, Vers 30. Lasset beides miteinander wachsen bis zu der Ernte. Und um der Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuvor das Unkraut, bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Und jetzt Vers 39. Der Feind, der sie sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende dieser Welt gehen. Des Menschensohn wird mit seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die da Unrecht tun. Ist doch ganz klar. Und dann Vers 48 bis 50. Vom Netz. Wenn es aber voll ist, so ziehen sie es heraus an das Ufer, sitzen und lesen die Guten in ein Gefäß zusammen, aber die Faulen werfen sie weg. Also wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Geschwister, da wird nichts sein von dem, was wir da lesen, von einer zweiten Bekehrungsmöglichkeit. Jesu Wiederkunft ist der Abschluss der Ereignisse, ist die Belohnung oder Bestrafung, ist die Trennung zwischen Schafen und Böcken, ist der Moment, wo angenommen oder verlassen wird. Der Heiland weiß, dass in der letzten Zeit viele falsche Lehren über die Wiederkunft Christi auftauchen werden. Und darum warnt er ganz eindringlich vor diesen Lehren, gerade in diesem Kapitel 24, Vers 24 bis 27. Denn es werden sich viele falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, das verführt werden in den Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Darum, wenn sie zu euch sagen werden, er ist in der Wüste, geht nicht hinaus. Er ist in der Kammer, glaubt es nicht. Denn gleich wie der Blitz ausgeht vom Anfang und scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohn. Also für Gläubige kann es keine Täuschung geben. Wie der Blitz ausgeht, und wenn alle Fenster zu sind und die Vorhänge da sind, wenn es draußen blitzt, dann sieht man es sogar da drinnen. Und dann haben wir gelesen, wird es seine Engel senden, sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, die Gottlosen werden schreien, ihr Berge fallet über uns, wird ihr letztes Gebet sein. Decket uns zu vor dem Angesicht dessen, der auf dem Stuhle sitzt. Und die anderen werden miteinander das Lied Moses, das Lied des Lammes singen. Nun, ungefähr diese Texte habe ich mit jenem jungen Mann studiert. Auf einmal geht er ins Nebenzimmer, kommt mit einem alten Mann zurück. Und dann sagt er zu diesem alten Mann, du, was wir da bis jetzt verbreitet haben, das ist ein Irrtum. Der alte Mann sagt, ja, aber es werden zwei auf dem Felde sein, einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden und der Heiland wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, geheimnisvoll und so weiter. Ich musste nochmals beginnen. Jetzt habe ich mit diesem Jungen und mit dem Alten zusammen nochmals das Ganze studiert. Ich habe es gerne getan, ich habe gedacht, beim ersten bleibt es doppelt genäht besser und beim anderen hilft es vielleicht auch noch. Auf einmal sagt der alte Mann, ja, ich sehe, stimmt nicht. Ja, was machen wir jetzt mit all diesen Schriften? Auf einem Sims war ein breiter Stoß so hoch, alles Traktate und in jedem Traktat war so ein Flugblatt drinnen. Dann sagt der eine, ja, dann wären wir ja falsche Propheten, wenn wir würden ja für den Teufel wirken, wenn wir das Zeug verteilen würden. Am nächsten Tag habe ich ganz kurz hineingeschaut in jenem Haus. Und dann sagt der Junge zu mir, sehen Sie da, wir haben alles verbrannt. Einige Tage später bin ich nochmals vorbeigegangen und dann sagt er zu mir, ob mir nichts aufgefallen sei da in diesem Büro. Sag ich, nein. Dann sagt er, Mensch, die ganzen Gestelle sind leer. Habe ich gesagt, ja, was haben Sie dann mit all diesen Schriften gemacht? Wir haben alles verbrannt. Wir wollen in Zukunft keine Irrtümer mehr verbreiten. Etwas Wunderbares, wie der Geist Gottes an diesen Leuten gewirkt hat. Aber es geht nicht immer so. In der gleichen Woche habe ich einen Buchhändler aufgesucht. Hat eine große Buchhandlung, verkauft christliche Literatur. Und ich habe einige Bücher aus dieser Buchhandlung gekauft. Es ist ganz schrecklich, wie heute diese Irrtümer überhand nehmen. Ein Buch nach dem anderen kommt heute auf den Markt. Millionen Auflagen. Es ist schrecklich, wie der Irrtum heute verbreitet wird. Und ich habe mich gedrungen gefühlt, diesem Buchhändler zu sagen, was er hier verkauft in seinem Laden. Er war zuerst etwas skeptisch. Ich habe ihm dann eines der Bücher aufgeschlagen, ihm einiges vorgelesen. Wir haben 2 Stunden miteinander die Bibel studiert und ich habe gemerkt, wie der Geist Gottes an diesem Mann arbeitet. Und am Schluss sagt er, ich sehe es, da stimmt vieles nicht, was in diesem Buche steht. Ich habe ihn am Schluss, am Anfang habe ich gebetet, am Schluss aufgefordert, ob er bete. Und er hat gesagt, ich danke dir, lieber Gott, dass du diesen Bruder gesandt hast, der uns hilft, dass wir nicht weiter diese Irrtümer verkündigen. Am Schluss sagt er, er wolle die Fragen, er hat alles aufgeschrieben, dem Komitee vorlegen. Ich glaube, es sind nicht viele Stunden vergangen, hat der junge Mann einen Brief geschrieben, dieser Leiter dieser Buchhandlung. Ich sei unerwünscht, ich solle nicht mehr vorbeikommen. Er wolle nichts mehr hören von mir. Wisst ihr warum? Ich habe an jenem Tag meiner Frau gesagt, wenn der Mann das macht, was er hier jetzt eingesehen hat, dann kann er seinen Laden schließen. Denn das große Geschäft, das sie heute machen, sind solche Bücher, die in die Zukunft weisen, falsche Propheten, die die größten Irrtümer hinaustragen. Und das ist das große Geschäft, das heute gemacht wird. Und manchmal tut es mir weh, wenn ich sehe, wie unsere Gemeinden schlafen. Wir haben eine so herrliche Botschaft. Wir haben eine Literatur, wo all diese Wahrheiten drin sind, so wie sie in Gottes Wort gegeben sind. Und was braucht es manchmal, bis die Geschwister an die Arbeit gehen und diese Literatur verbreiten? Ich danke Gott zu sehen, wie da und dort heute Lichter zu leuchten beginnen. In Basel habe ich eine große Freude erlebt. Wir haben ganze Lastwagen Bücher nach Basel genommen. Und viele haben gesagt, du bist ein Optimist. Von Hamburg kamen 2 Tonnen. Von einer Druckerei hier haben wir einen ganzen Lastwagen gefüllt und als ich noch 1000 Bücher mehr mitgeben wollte, sagte der Chauffeur, zu schwer beladen. Wir haben es dann mit Privatautos gemacht. Geschwister, die Glieder in Basel haben Bücher gekauft, wie ich es noch nie erlebt habe. Wir haben nur noch die Hälfte zurück nach Krattigen genommen. Für 10.000 Franken. Mit großen Schachteln sind die Geschwister heimgegangen. Und das erfüllt mich mit Zuversicht, weil ich sehe, wie die Gemeinden aufstehen, da und dort, wie sie zu arbeiten beginnen. Und möge Gott uns allen helfen, dass wir arbeiten, bevor es zu spät ist. Dass wir die Gelegenheiten, die wir heute noch haben, nutzen, dieses herrliche Evangelium, diese Botschaft zu predigen, damit Menschen gerettet werden. Ich freue mich auf den Tag, wo Jesus wiederkommt. Und ich hoffe, dass wir uns alle bereit machen darauf. Dass wir unser Herz dem Heiland öffnen. Dass wir uns ihm übergeben mit allem, was wir sind und haben. Damit dann einmal die herrliche Stimme an unser Ohr klingen kann. Ei, du frommer und getreuer Knecht, geh ein zu des Herrn Freude. Amen.